Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen. Und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben.
Liebe Zumutungsgemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Advent und besonders herzlich willkommen, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, schön, dass ihr da seid. Hinterm Horizont geht's weiter, so heißt unser Gottesdienst heute, und Sie kennen wahrscheinlich den gleichnamigen Song von Udo Lindenberg, ein Liebeslied, melancholisch, voller Sehnsucht nach einem weiten Horizont. Sehnsucht und Horizont, beide sind ja aufs Engste miteinander verbunden. Die Sehnsucht, das ist unsere Kraft, über den aktuellen Zustand hinauszublicken. Und der Horizont, das ist die Verheißung, die uns lockt und die uns motiviert. Licht, Liebe, Leben, das sind drei Hoffnungshorizonte des Advents. Wir haben sie versucht, hier als Lichter aufzulegen. Beim Leben hat es nicht ganz mehr gelangt bei den Kerzen, aber wir sind ja alle lebendig und hier, und von daher bilden wir das schlichtweg durch unsere Person ab. Licht, Liebe und wir leben. Drei Hoffnungshorizonte. Und ich glaube, dass sie in einer Zeit, in der Politiker Triumphe feiern, die zerschlagen wollen, zerstören, demütigen wollen, brauchen wir diese Horizonte, Hoffnungshorizonte. Denn in der Spannung zwischen dem, was ist, und in dem, was sein könnte, da liegt der Antrieb für Veränderung. Und darum beten wir: So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, lebendiger Gott. Wir halten Ausschau nach Hoffnungshorizonten. Wir bitten um Licht im Nebel. Wir bitten um Anker für unsere Herzen. Jetzt und heute, du Morgenglanz der Ewigkeit. Amen. Wir singen Morgenglanz der Ewigkeit, das finden Sie im Gesangbuch, das ist das Lied 450, die Strophen 1 bis 3.
Oh,
Sie haben am Ausgang so ein kleines Bild, eine Postkarte ausgeteilt gekriegt. Und dieses Bild schauen wir jetzt miteinander an. Es ist von der Nürnberger Künstlerin Margot Brünig. Im Original ist es 1 Meter auf 1 Meter und ist eine Acrylmalerei. Ihre Bilder entstehen, so sagt die Künstlerin, nicht dadurch, dass sie sich einen Plan macht oder irgendetwas entwirft, sondern sie entstehen intuitiv beim Malen. Die Intuition führt Form und Linie und Farbe. Ich schaue das Bild an und frage mich, was geschieht hier eigentlich auf diesem Bild? Ich sehe ein warmes Gelb, das dieses Bild dominiert, und in der Mitte eine feine schwarze Linie, die sich leicht nach oben wölbt und etwas Besonderes dadurch bildet, nämlich einen Horizont. Durch diese Linie entsteht ein Oben und Unten, ein Vorne und Hinten. Sie ordnet Farbe und Formen. Das warm goldene Licht des Himmels, den wir da oben vermuten können, spiegelt sich in der kühleren, weiß schimmernden Erde wider. Und die Horizontlinie in der Mitte, so scheint es mir, ist bewohnt. Die kleinen gelb-orangen Quadrate auf der Linie muten für mich an wie kleine Häuser. Und sie stehen im spannungsvollen Dialog mit diesen rätselhaft abstrakten Formen rechts unten und links oben. Rechts unten eine sich aufdrehende Spirale. Sie wirkt fast wie so ein Farn, der sich nach oben öffnet und sich dem Licht entgegen entfaltet. Und in der Diagonalen links oben fliegt ein rotes Dreieck hinauf in den Himmel wie ein Komet mit Schweif. Ich entdecke in diesen Bewegungen einen großen Zug nach oben in diesem Bild. Alles zieht nach oben, will werden, will sich strecken, sich entfalten, lebendig sein, losfliegen. Und mitten in diesen Bewegungen diese Linie, diese Mitte, die sie bildet, sie wirkt beruhigt, stabil, bleibt bewohnbar. Bei aller Dynamik, der Horizont ist eingebettet in eine warme, freundliche, ja einladende Atmosphäre und ich empfinde, beim längeren Hinschauen in diesem Bild liegt tiefer Frieden. Ist er eine Verheißung am Horizont, auf den wir schauen?
Ich möchte Ihnen heute von einem meiner Hausheiligen erzählen, von einem Mann, der mir menschlich und theologisch sehr viel bedeutet. Nach neuen Horizonten sehnt sich ein junger Mann, der es mit seinen 20 Jahren schon zu einer festen Anstellung gebracht hat im Jahre 1764. Da gibt Johann Gottfried Herder seine Stelle als Lehrer und Prediger in Riga auf und besteigt ein Schiff. In seiner Abschiedspredigt erklärt er: Meine einzige Absicht ist die, die Welt meines Gottes von mehr Seiten kennenzulernen und meinem Stande brauchbar zu machen, als ich bisher Gelegenheit hatte. Er wollte das Leben nicht nur aus Büchern verstehen, er wollte seinen Horizont erweitern. Er wollte auf Reisen gehen, was in seiner Zeit, in einer Zeit von Segelschiffen, durchaus mühsam war. Aber was für ein Weg begann da im Mai 1764? Über Paris, Brüssel und Hamburg führte seine Reise nach Straßburg und dort lernte er den jungen Goethe kennen. Und durch dessen Empfehlung wurde Herder später Generalsuperintendent und Oberpfarrer in Weimar. Und in Weimar zu seiner Zeit inspirierten, stritten, verachteten und bewunderten sich später Schiller, Wieland, Goethe und Herder. In dieser menschlichen Gemengelage in Weimar bildete sich der geistig-literarische Hotspot, den wir heute deutsche Klassik nennen. Als Herder damals die Bücherstube mit den Schiffsplanken tauscht, den festen Boden mit schwankenden Wellen, da war von all dem noch überhaupt nichts absehbar. Da sucht einer das Weite, um innere Weite zu gewinnen, in seinem Denken, in seinem Leben und in seiner Gotteserfahrung, auf zu neuen Horizonten. In späten Jahren erzählt Herder immer wieder davon, dass er sich niemals gesünder fühlte als auf dem Meer. Wie er sich nicht satt sehen konnte am Aufgang und am Untergang der Sonne, groß und mächtig der Sternenhimmel, die elektrisch funkelnden Meereswellen, Mond, Regen, Unwetter und Gefahr. Für ihn alles elementare Lebenserfahrungen. Wenn Wellenberge und Wellentäler auf stürmischer See alles ins Wanken bringen, Sie kennen das vielleicht, dann steigt einem Übelkeit auf, man wird seekrank. Aber dann hilft es, oben aufs Deck zu gehen und die Horizontlinie fest in den Blick zu nehmen, weil sie dem Auge Halt und dem Gleichgewichtssinn Stabilität gibt. Der Mensch kommt wieder ins Lot. Und wer schon einmal in der Nacht vor Tagesanbruch auf einem Deck stand, der konnte staunen über Sternenlicht und Mondesglanz. Der Horizont ist in dieser Zeit, in dieser Nacht erst eine schmale Linie zwischen Erde und Himmel. Oft nur ein ganz matter Glanz, mehr eine Ahnung. Und beim Verblassen der Sterne steigt dann ganz langsam der Morgenstern auf. Die Dämmerung ist nicht mehr fern, das Licht naht und die Dinge bekommen plötzlich wieder ihre Umrisse und mit dem Auftauchen des Lichts kommt Farbe in die Welt. Solche Erlebnisse prägen und sie brennen sich in die Seele ein, besonders bei jemandem wie Herder. Für ihn sind alle Sinne, die Augen, die Ohren, der Tastsinn, alles ist Zugang zur Welt, zum Denken und zu Gott. Und diese Erfahrung lässt ihn später dichten: Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten auf, in unerschaffener Klarheit auf. Dieses Lied ist auch in unserem Gesangbuch und wir werden es später singen. Die Anfänge jeder dieser vier Strophen dieses Liedes von Herder klingen für mich wie ein ganz inniges Christusgebet, gesprochen auf einer Nacht auf stürmischer See, ein Gebet, wo sich jemand seines Hoffnungshorizontes des eigenen Glaubens vergewissert. Sie beginnen so: Du Morgenstern, du Licht vom Licht, du Lebensquell, wir danken dir. Du ewige Wahrheit, Gottes Bild, bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht. Schon in den alten Gesängen der Christenheit wurde kurz vor Weihnachten der Morgenstern besungen. Der Morgenstern war das Sinnbild für Jesus, nach dessen Erscheinen sich die Menschheit sehnt. Und Herder hat das Wichtigste, was für ihn durch Jesus gewonnen und zu lernen gilt, später auf seinem persönlichen Siegel verewigt. Auf diesem Siegel stehen drei Worte: Licht, Liebe, Leben. Wir singen sein Lied, das ist das Lied Nummer 74, Du Morgenstern, du Licht vom Licht.
Thank you.
Das ist Herders Hoffnungshorizont. Licht, Liebe, Leben. Drei Worte, so warm und leuchtend wie das Gelb auf unserer Karte. Licht, Liebe, Leben, drei Hoffnungshorizonte. Gleichzeitig empfinde ich wie drei große Geschenke. Ein Dreierpack, XXL. Was steckt da drin? Für das Erste, das Licht. Was bringt Licht in unser Leben? Was bringt Licht in mein Leben? Wenn die Dunkelheit im Jahr zunimmt, und dieses Jahr ist es ja fast zeitgleich geschehen mit der sich verdüsternden politischen Situation unserer Tage, wenn die Tage kürzer werden und auch der Mut, da gibt es ja doch noch ein großes gesellschaftliches Übereinkommen, ein akzeptiertes, gutes Ritual, überall Lichter zu entzünden. Ab dem ersten Advent, Sie erinnern sich, glänzt auch Altdorf. Lichterketten schlingen sich um Bäume, Häuserfassaden und Balkongeländer werden geschmückt, in den Fenstern leuchten Sterne, wundersame, aufgeblasene Tiere und Gestalten drängen sich in Vorgärten. Rentiere, Nikoläuse, Schlitten, Engel. Alles leuchtet, alles glänzt und Licht tut der Seele gut. Zu Hause werden die Kerzen am Adventskranz entzündet und jeden Sonntag eine mehr. Wir sind schon bei der dritten angelangt. So wächst Licht in der Dunkelheit. Das Wunder aber ist nicht die Dunkelheit. Das Wunder ist, dass es immer noch Licht gibt in dieser Welt. Und ich stelle mir vor und ich wünsche mir, dass wir Christinnen und Christen nicht nur die Lichterketten bestaunen und uns daran erfreuen. Nein, dass wir selbst zu Lichterketten werden. Ja, so etwas in unserer Gesellschaft wie eine Lichterbande. Bisschen heller leuchten als das, könnten wir schon. Denn wir hören ja nicht auf, uns anleuchten zu lassen von dieser 2000 Jahre alten Geschichte, der Weihnachtsgeschichte. Alle Jahre wieder von dieser viel gespielten, herzenswarmen Erzählung von der Geburt des Kindes im Stall zu Bethlehem, dem Engel und Mächte dienen. Und wir gehen nicht auf Reset, wir löschen diese Erzählung nicht, weil sie vielleicht heute vielen kitschig und auch völlig unbedeutend erscheint, belanglos. Wir lassen uns von ihr anleuchten und anrühren. Jedes Jahr vielleicht anders und manchmal sogar neu. Und wir leihen uns Melodien aus dem Gesang der Engel und singen mit den Engeln den Advent herbei und Weihnachten herbei, mit den großen Liedern, wie soll ich dich empfangen, eine Herzensfrage. Oder dem Impuls, macht hoch die Tür macht weit. Oder der Wahrnehmung, es kommt ein Schiff geladen. Und Tochter Zion, freue dich, um mal die Klassiker zu zitieren. Wir halten uns fest an dem Zuspruch und singen uns zu, seht, die gute Zeit ist nah. Und wir hoffen, hörend und singend, hoffnungsstur auf das Unwahrscheinliche, das so weit weg scheint wie selten. Wir hoffen auf das, was das Kind uns versprochen hat, Frieden für diese Erde. Natürlich, Lieder und Geschichten helfen nicht, Kriege zu beenden. Aber Lieder und Geschichten helfen, dir in schweren Zeiten du selbst zu bleiben. Das gilt auch für die Weihnachtsgeschichte, für die Psalmen, für die guten Texte des Propheten Jesaja. Als Christinnen und Christen, die wir den Namen Jesu tragen, wissen wir uns verbunden mit dem Licht der Welt, mit Christus. Und als große Gemeinschaft, die vom Heil der Welt und für die Welt erzählt und singt, sind wir auch untereinander verbunden wie eine Lichterkette, eine Lichterbande vielleicht mitten in unserer Gesellschaft, zu der wir selber gehören. Das ist unser Geschenk des göttlichen Lichts und unsere Berufung zugleich.
Licht, liebe Leben, die Liebe. Jetzt kommt die Zeit der Krippenspiele wieder, Land auf und Land ab, proben Kinder das heilige Spiel. Unsere Kinder gaben in Rummelsberg in den Jahren, wo wir dort gewohnt haben und in ihrer Kinderzeit, alles, was es da so im Repertoire gibt, Hirten, Ochs, Esel, sogar den Floh im Stroh und eben auch Maria. So haben sie die heilige Nacht in ihrer Kindheit aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt und kennengelernt. Vor einigen Jahren, auf dem Weg zum Krippenspiel in der Kirche in Rummelsberg, unsere Tochter war damals die Maria, nehmen sie ihre Brüder in die Mitte und machen ihr folgendes Angebot. Leonie, sagen sie, wir geben dir 20 Euro, wenn du später sagst, Josef, ich freue mich so, es ist ein Mädchen. Sie hat es nicht gemacht, sie wäre unsterblich geworden damit natürlich, aber seitdem haben wir unsere weihnachtliche Familienanekdote. Letztes Jahr am Heiligen Abend war klar, wir bekommen meine 98-jährige Mutter nicht mehr zu uns in den ersten Stock. Und so kamen wir alle in die kleine Cafeteria im Novita Pflegeheim. Und da ein Weihnachten ohne Krippenspiel kein Weihnachten ist, lassen drei erwachsene Kinder, alle über 30, aus dem Internet ein Krippenspiel raus. Und es gibt eine grandiose Inszenierung in dieser Cafeteria zwischen Slapstick und tiefstem Ernst. Hinter der Krippe steht unsere dreijährige Enkeltochter als Sternchen und blickt liebevoll auf ihre Puppe, die da in der Krippe liegt. Die Predigt aber hielt uns meine Mutter. Nächstes Jahr, so prophezeite sie richtig, wird sie unserem Krippenspiel vom Himmel aus zusehen. Aber eins will sie uns noch mitgeben. Ihr werdet euch alle immer mal wieder streiten, das ist okay. Aber wichtig ist, dass ihr euch wieder versöhnt. Denkt immer daran, die Liebe ist das Größte. Das war ihr weises Weihnachtsvermächtnis an uns. Und heuer warten meine Frau und ich zurzeit aufs Christkind. Am 22. Dezember ist der Geburtstermin unseres zweiten Enkelkindes ein Junge. Und ich erinnere mich genau dran, wie es vor vier Jahren seine Schwester zum ersten Mal im Arm hielt. Die war so unbeschreiblich leicht, so ganz filigrane Hände, so warm, so knuddelig. Und dann dieses Gefühl, überflutet zu werden von einer großen Liebe zu diesem kleinen Menschen, der meinen Blick nicht loslässt. Ein Blick, der mich damals wirklich mitten ins Herz traf. Zugegeben, man kann solche Geschichten sentimental nennen und Liebe und Weihnachten angesichts all des Hasses, den wir erleben, auch abtun damit und zu sagen, so ist es doch nicht. Und dennoch, besonders an Weihnachten wird eins deutlich, die Liebe ist der Geschmack des Christentums. Da geht es nicht um kognitive Fähigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse oder moralische Weisungen. Es geht schlicht an Weihnachten darum, dass Gott uns ein neugeborenes Kind in den Arm legt und uns berührt mit seiner starken und zarten Liebe. Das ist Sinn und Geschmack des Christentums. Ein Gefühl und ein Gespür für die tiefen Dimensionen unseres Lebens.
Leben, die dritte Kerze. Was ist Leben? Unfassbar ist zu beschreiben. Ich beginne einfach ganz von vorne mit Worten von der Wortkünstlerin Susanne Niemeyer. Sie sagt, Gott hat die Erde gemacht, die Menschen, das Sein und das Lieben. Allerfeinste Rezeptoren unter der Haut, Tagträume und Nackenhaare. Die Lust auf Kirschen, auf Kuhbonbons, auf Gänsehaut, auf Kaffee mit Milchschaum, ein Wannenbad, Sex, auf Lesen ohne gestört zu werden. Die Lust auf Süßes und Schmackhaftes, auf Zimtsterne und Schäufele, auf Makronen und Steinpilzrisotto. Die Lust auf Lichterglanz und Sternenspeier. Die Lust zu lachen, zu tanzen ohne Scham. Die Lust, nackt in einen See zu springen und sich in eine Decke einzudrehen und nichts zu tun. Die Lust zu leben. Nicht so viel, nicht so viel, riefen ein paar Oberengel, die mit den zugeknöpften Kragen. Das kann man nicht kontrollieren. Aber Gott kannte das Wort Kontrolle nicht und schuf weiter. Wohlfühlen, Wohlbehagen, Wohllust, eine Welt voller Weite. Der Horizont des Lebens und der Lebendigkeit ist weiter, größer, freier, als wir vermuten. Denn Gott selbst ist wohl weiter, größer, freier, als wir glauben. Das glauben Sie nicht? Es steht schon in der Bibel. Psalm 18. Du führst mich hinaus ins Weite, du reißt mich heraus, denn du hattest Lust zu mir. Amen. Wir singen, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht auf ihrem Liedblatt.
Thank you.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Kollekte der letzten Zumutungen, die an die UNICEF in den Gazastreifen gingen, die Kinder unterstützen. Es sind 1.025 Euro da zusammengekommen. Herzlichen Dank für diese Kollekte. Heute wollen wir die Kollekte für etwas bitten, für ein Projekt, das besonders unserer Pfarrerin Judith Felsner und inzwischen auch mir sehr am Herzen liegt. Ein mobiles, kleines Café auf einem Fahrrad, das am Friedhof an sonnigen Tagen zu einem Plausch bei einer Tasse Kaffee einlädt. Verschiedenste Gemeinden in unserer Umgebung, wie in Uttenreuth, Katzwang oder Herzogenaurach, haben damit schon sehr schöne Erfahrungen und gute Erfahrungen gemacht. Unsere Gesellschaft und wir werden immer älter, und besonders wenn Partner und Freunde gestorben sind, dann beginnt so ein Teufelskreis der Einsamkeit mit Rückzug, wenig Kontakten. Und Einsamkeit, wir lesen es immer wieder, wird zur Volkskrankheit unserer Zeit. Wir dürfen als Kirche nicht darauf warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir müssen dorthin gehen, wo sie sind, mit einem ungewöhnlichen Angebot, wie zum Beispiel einer Tasse Kaffee auf dem Friedhof, aber immer mit dem, was wir können: zuhören, Anteil nehmen, verstehen, Mut machen. Und da bin ich ganz bei meinem alten Freund Johann Gottfried Herder, der schreibt: Der einzig wahre Gottesdienst ist der, der frei von allem Gepränge und Getue Gott in der Natur und in der Praxis hilfreicher Menschlichkeit findet. In diesem Sinne, raus aus den Mauern, rauf aufs Rad mit einem Kaffee hin zu den Menschen.
Es gibt noch ein paar Ansagen aus dem Gemeindeleben. Nächsten Samstag gibt es richtig volles Programm. Um 11 Uhr wunderbar Marktmusik mit Anke Trautmann an der Flöte und Susanne Wittekind Sopran. Herzliche Einladung, wenn Sie auf dem Bauernmarkt sind. Und dann um 6 Uhr abends ist die Waldweihnacht in Eismannsberg mit Pfarrerin Obermann, ökumenisch, und Pfarrer Pillmeier. Und um 19 Uhr ist dann hier das große Weihnachtskonzert. Herzliche Einladung dazu in der Laurentiuskirche, die Kantorei Altdorf, der Posaunenchor Altdorf, Anke Trautmann mit Flöte und Kantor Wolfram Wittekind gestalten diese Weihnachtsfeier, dieses Weihnachtskonzert. 19 Uhr nächsten Samstag. Nächsten Sonntag, 22. Dezember, ist dann in Eismannsberg kein Gottesdienst, denn die Pfarrerin Barbara Obermann wird hier predigen. Herzliche Einladung dazu nach Altdorf um 10:30. Kirchlich beerdigt wurden Dr. Klaus Jauslin aus Altdorf, verstorben mit 86 Jahren, Thomas Löhr aus Altdorf, verstorben mit 54 Jahren, und Hans Beetz aus Weinhof, verstorben mit 88 Jahren. Wir empfehlen dir, Gott, die Verstorbenen an, lass sie dein Licht schauen und bewahre sie in deiner Liebe. Tröste alle, die um sie trauern, und stell ihnen gute Engel an die Seite, die sie stützen und begleiten. Amen. Der Wochenspruch, eine Ermutigung für die letzte Adventswoche: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Lasst uns beten. Jetzt vor den Fürbitten und dazwischen singen wir von dem Liedblatt »Komm, göttliches Licht«. Morgenstern, du Licht vom Licht, deine Sehnsucht nach uns ist groß, barmherziger Gott. Als verwundbares und wunderbares Kind kommst du in unsere Welt und willst unsere Liebe zu dir wecken. Wir sehnen uns danach, dich zu spüren. Halte unsere Herzen in dieser Sehnsucht nach dir, dir zu begegnen, dich zu lieben, dir zu vertrauen in allem, was schwer und was schön ist in diesen Tagen. Wir rufen zu dir.
Komm, göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll unsere Herzen, sei Wohnung in uns.
Du Licht vom Licht, du Lebensquell, wir danken dir. Für alle Menschen in Verantwortung, die für andere ihre Kraft und Fantasie einsetzen, die helfen, die heilen, die hoffen. Gib ihnen Mut und Kraft, sich immer wieder auf das Wort der Weihnachtsengel zu verlassen, wie auf ein Licht am Horizont. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Wir rufen zu dir.
Komm, göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll unsere Herzen, sind Wohnung in uns.
Du Licht vom Licht, leuchte in unsere Welt hinein. Bleib bei uns in den kommenden Tagen, die wir gestalten und die viele auch aushalten müssen. Sei unser Hoffnungshorizont. Schicke du deine Engel zu denen, die allein bleiben, die sich ungetröstet fühlen, die verwirrt werden von allem, was sie heute nicht mehr verstehen können. Bleib bei uns, Herr. Verlass uns nicht. Wir rufen zu dir.
Komm, göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll unsere Herzen, sind Wohnung in uns.
Und gemeinsam sprechen wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diese Tage, in den Sonntag, in die kommende Woche und in die Tage der heiligen Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Der lebendige, barmherzige Gott schenke dir Zukunftsmut, den Mut, das Beste aus dem Möglichen zu machen, für möglich zu halten, dass Türen sich öffnen und Wege sich ebnen, dass Leichtigkeit und Freude sich einstellt, dass Friede einkehrt in deine Seele und du gehalten bist von einem großen Segen. In dieser Zuversicht segne und behüte dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft und schenke dir und allen deinen Lieben seinen Frieden. Amen.
Friedenskind, noch im Schlafe der Nacht, ehe der Morgen erwacht, kommst du in das schweigende All, Kriegsgewalt und Verfall. Heiland heißt du. Friedenskind auf dem Weg in den Wind, da wo Mordwaffen sind, kommst du. Selbst durch Hunger und Schmerz und ein nasskaltes Herz trägst einen Traum. Friedenskind in die schlafende kalte Nacht und den Kampf um die Macht. Komm nun, bring den Traum neu zur Welt, der die Hoffnung erhält. Gottes Schalom.
Ganz herzlich danken wir der Band Rostlos, Martin Rösch, Sabine Rösch, der Erich und der Gregor für ihre Musik, die sie auch jetzt viele Jahre für uns gespielt haben. Es gibt jetzt eine Pause, wir haben sie heute zum letzten Mal gehört. Vielleicht kommen sie wieder, wir hoffen es. Alles Gute und euch ganz, ganz herzlichen Dank für den letzten Klang mit der Triangel. So klang es. Gute Zeit, Dankeschön. Applaus